besser leben in einer digitalen Welt. Eine Produktion von CH Media.
Tanzen lernen auf TikTok, den Sprung auf dem Snowboard auf Snapchat teilen. Es gibt so viele Möglichkeiten und Kinder wachsen heute wie selbstverständlich mit dem auf. Wie gelingt eine Balance zwischen dieser digitalen Kreativität und dem Reiz vom Analogen? Über das reden wir im dritten Teil von unserem Gespräch. Mir gegenüber sitzt die Autorin Anna Miller. Sie hat positive Psychologie studiert. Mein Name ist Martin Oswald. Ja, wenn man ein bisschen zurückschaut, auch in dieser Technologiegeschichte, und man muss nicht viel mehr als 20 Jahre zurück scrollen, irgendwo in der Mitte 90er, da sind puppt mich jetzt ein bisschen als Dinosaurier bereits im Gespräch, aber ja, wo die ersten E-Mails aufgekommen sind, wo man angefangen hat, überhaupt im Web surfen, Mitte 0er Jahr, das erste iPhone, das dann präsentiert worden ist, wo man angefangen hat, überhaupt können scrollen. Dann hat es irgendwie Schulfreunde gegeben, MySpace, StudiVZ, alles Mögliche. Alles, als wäre es gestern gewesen. Und heute reden wir von TikTok und vom Metaverse, wo kommt und so weiter. Sind wir Menschen einfach wahnsinnig gut im Adaptieren von solchen Möglichkeiten? Oder sagst du, wir sind eigentlich grandios überfordert?
Also wir sind nicht in der Lage zu adaptieren. Also das kann ich dir einfach in einem Satz sagen. Neurologisch
aber
sind wir nicht in der Lage.
Wir gehen total gut mit all dem um, oder
nein, wir konsumieren es einfach. Wir benutzen es. Wir gehen ja nicht damit um. Also wir fressen den Kühlschrank einfach leer, weil irgendeiner den Kühlschrank voll gemacht hat. Aber wir tun ja nicht, das ist ja nicht eine gesunde Ernährung. Das ist ja nicht, also wir konsumieren das Zeug einfach, weil es uns angestellt worden ist. Es ist wie ein endloses Chinese Buffet. Und wir haben das Ticket, dass es auch noch gratis ist. Und das ist, glaube ich, eigentlich, ich glaube, wenn wir auch vom Geld reden, das ist eines der ganz grossen Probleme, dass das alles gratis ist. Und dann haben wir das Gefühl, ah geil. Und wir zahlen aber mit unserer Lebenszeit, wir zahlen mit unserem Inhalt, wir zahlen mit unserer Energie, wir zahlen mit unserem Wert. Aber das ist eine andere Diskussion, die würde sehr weit gehen. Neurologisch ist es so, dass wir ein Stammhirn haben und wir haben Teile vom Hirn, die jünger sind, die sich nachher ausgebildet haben. Und Stammhirn, also das ist seit Jahrtausenden genau gleich aufgebaut. Und Stammhirn ist sozusagen für unsere primitiven Reaktionen zuständig, für Freude, für Angst, für sexuelle Lust, für Essen, für Flucht. Also für alle Sachen, die überlebenswichtig sind. Und das Stammhirn hat sich nicht verändert. Das heisst, es ist sehr, sehr relevant für unsere Geschichte, dass wir auf Angst sofort reagieren. Also, weil du hast den Frontalkortex, der ist vorne im Hirn und der ist für Motivation und Willenskontrolle zuständig. Und der ist aber evolutiv jünger. Und warum ist der jünger? Weil, wenn du einen Tiger vor dir hast, kannst du dir ehrlicherweise biologisch nicht leisten, zuerst darüber nachzudenken, was die beste Alternative zu deinem aktuellen Verhalten wäre. Weil dann säckelst du einfach oder greifst an, oder stellst dich tot. Weil du eben dein Überleben musst sichern. Das heisst, es muss sofort reinbretschen. Du kannst nicht noch überlegen.
Ja.
Und das heisst, sobald wir mit so Urgefühl konfrontiert sind, schaltet sich der Willensteil aus. Und was mit dem digitalen Konsum passiert, ist, dass er eigentlich sehr viel von dem Urkern triggert. Und das erklärt auch...
Also TikTok ist ein neuer Tiger.
Ja, also beziehungsweise unser System reagiert so. Und das ist einfach wichtig zu verstehen, wenn, also zum Beispiel, es reden ja viele Leute davon, Schlafstörungen nehmen zu, Angstzustände nehmen zu, Depressionen nehmen zu, physische Schmerzen nehmen zu auf der ganzen Welt. Eine amerikanische Psychiaterin von der Stanford University, die Suchtklinik vom Silicon Valley leitet, Anna Lemke, hat ein ganzes Buch dazu geschrieben vor einem Jahr. Das heisst Dopamine Nation. Das heisst, sie hat, also im Hirn ist es so, wenn zu viel Dopamin ausgeschüttet wird, also das sind Glückshormone, wenn du dir also zu viel zufügst, was eigentlich Spass macht, sei das Sex, sei das Fast Food, sei das YouTube, sei das Social Media, dann kommt dein Gehirn irgendwann in einen Zustand, wo es ausgleichen will. Und dann kommst du in ein schlechtes Gefühl, in eine schlechte Emotion, um eigentlich hormonell oder also chemisch den Zustand im Hirn wieder herzustellen. Und wenn du aber nachher weiter machst, weil du dich schlecht fühlst und dann nochmal ein Glas trinkst und dann nochmal ein bisschen auf Social Media scrollst, dann kommt dein Hirn irgendwann wie nicht mehr aus dieser Dopaminschleife raus und du hast einen Gewöhnungseffekt. Das heisst, und darum haben wir auch vorher von Sucht geredet, du brauchst vom gleichen Dopaminschub immer mehr, weil du dich an das gewöhnst, weil dein Gehirn sozusagen sich einfach eben mehr von der Substanz braucht, um noch immer das gleiche empfinden. Und das heisst, wir sind in einem konstanten zu viel von Gutem. Also Gutem im Anführungszeichen. Wir sind eigentlich, also, wenn du das so ein bisschen biblisch willst, sagen, sind wir halt einfach im Schlaraffenland. Es ist uns ja noch nie so gut gegangen. Mhm. Also wir haben so gut, eben, wir haben noch nie so einen einfachen Zugang gehabt zu sehr vielen Momenten und sehr vielen Produkten, die uns kurzfristig aufkatapultieren. Also, du kannst mega scheiße drauf sein und du kannst einfach gar Netflix und du bist ja completely zoomed out. Also, du bist ja komplett weggeblasen.
Glücklich quasi, weißt
du? Ja, oder abgelenkt oder was auch immer. Aber du kannst ja massiv, also, das sind massive hormonelle. Also, du kannst dich innerhalb von sehr kurzer Zeit massiv in einen anderen emotionalen Zustand bringen. Aber das macht etwas mit dir.
Und dann kommt die Lehre hinten dran.
Dann kommt die Lehre hinten dran, und das wissen aber viele Leute nicht. Und also eben darum rede ich auch darüber, weil ich das mega wichtig finde, biochemisch, was da überhaupt abläuft und so weiter. Das heisst, was eigentlich bedeutet, also das hat noch einen Zusammenhang damit, dass du dich schlechter fühlst. Das hat einen Zusammenhang damit, dass du noch mehr von der Substanz willst. Das hat einen Zusammenhang damit, dass du dich immer nervöser und ängstlicher fühlst, wenn du die Substanz nicht hast. Und das hat vor allem aber auch einen Zusammenhang damit, dass du ein Buch lesen oder ein Gesellschaftsspiel spielen mit deinem dreijährigen Kind relativ scheiße findest. Relativ langweilig, relativ zäh. Und das hat sich verändert. Das war vor 30 Jahren noch nicht so gewesen. Das heisst, wenn du halt dich daran gewöhnst, dass eine recht krasse emotionale Veränderung, ein Klicken weg ist, kommst du mit der eigentlichen Realität, die meistens komplizierter und mühsamer ist, nicht mehr gut klar. Und das hat zum Beispiel auch damit zu tun, also das zum Thema Pornosucht, Beziehungen, Sexleben. Wir sind ja alle umgeben von sehr vielen sexuellen Reizen, haben aber immer mehr Probleme in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass wenn du in Porno schaust, wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Und das ist ein Klick entfernt. Du musst nichts für das machen. Du musst nicht mit einer diskutieren eine halbe Stunde. Dort ist nie irgendeine müde. Also dort hat nie irgendeine das Gefühl, hey, du langst nicht oder können wir mal darüber reden, dass es falsch läuft. Oder?
Aber genau in diesem Bereich hat ja das Digitale auch seine klaren Grenzen.
Welche Grenzen?
Ja, nichts können spüren.
Ja, aber es ist doch der meiste Scheissegal, was sich das reinziehen. So. Also ich glaube, langfristig sind sie sehr frustriert. Aber dann ist es wie schon zu spät, weil zu spät, der Schritt, und darum ist der Schritt ein bisschen unangenehm, der Schritt zurück wäre, dass du das musst reduzieren. Also Dopamin-Detox oder einfach das reduzieren und sagen, okay, heute Abend, also zum mal vom Porno nochmal wegkommen, aber es ist ein bisschen das Gleiche, zum heute Abend tue ich nicht Netflixen, morgen auch nicht, übermorgen auch nicht und ich lese dreimal hintereinander am Abend das Buch. Und was aber dann passiert ist, es wird dich wahrscheinlich so ein bisschen anschissen. Und was dann mit den meisten Leuten passiert ist, logischerweise...
Dann ist einfach ein schlechtes Buch.
Ja, und aber dein Hirn, also wahrscheinlich, aber dein Hirn ist sich auch wie nicht mehr so gewöhnt.
Ja.
Weil einfach der Effekt, es wird viel, viel weniger Dopamin ausgeschüttet bei einem Buch. Und das ist wie so ein bisschen, es ist ähnlich wie bei der Ernährung.
Weil es reizärmer ist, ja, quasi. Ja, weil es weniger shiny, leuchtet nicht, ja, bewegt sich nicht.
So. Ja, genau. Und es ist so ein bisschen, die Analogie kannst du eigentlich sehr gut machen zum Essen. Wenn du jeden Tag einen Burger isst und mit Geschmacksverstärcher, und das ist sehr ein intensives Geschmackserlebnis, dann wirst du eine Hafersuppe oder einen Apfel relativ unlässig finden. Und dann kannst du das noch so einreden. Du findest den nicht läss. Also wenn du Salami isst und nachher einen Apfel, dann schmeckst du den Apfel einfach weniger. Und das ist nicht schlimm per se. Und wenn aber Leute irgendwelche Fastenkuren machen oder Leute, die sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wissen, wenn du einen Monat oder so etwas nicht mehr zu dir nimmst, dann hast du viel krasseres Geschmackserlebnis bei dem Apfel. Oder du hast einfach etwas so weit reduziert, dass es nachher wieder einen Effekt hat.
Der Nachteil ist einfach, wenn wir jetzt beim Beispiel von Netflix bleiben, ist es natürlich einfach auch mitreden können. Man liest dann und man hört dann, hast du jetzt da die neueste Serie geschaut? Kannst du da mitreden? Fühlst du dich zu einer Gesellschaft dazugehörig? Also es entsteht durch das Digitale auch wie eine Art Gruppendruck, oder?
Also ich glaube tatsächlich, dass du das ansprichst, so wie du mal behauptet hast, du vielleicht ein kleines Thema mit dem. Kannst du ja vielleicht sagen, ist dir das wichtig, dass du mitreden kannst?
Ich wäre jetzt gar nicht so stark von mir ausgegangen, aber jetzt, du triffst möglicherweise einen wunden Punkt, klar. Aber ich glaube, es ist wie so, in der medialen Betrachtung, oder? Gibt es denn so die Social Media Phänomene? Oder die Netflix-Serie, wo jetzt gerade alle davor reden? Mhm. Und was macht das mit uns, wenn man sagt, ich habe halt jetzt die letzten 3 Jahre ein Buch gelesen? Ich habe keine Ahnung, was da rausläuft, wo alle davor reden. Das braucht dann wirklich wie so eine Art innere Gelassenheit, die wir wahrscheinlich alle wieder lernen müssen, oder? Du hast vorher gesagt, Verbindungen sind ja auch ganz ein wichtiges Thema.
Mega, ja, klar.
Also in dem Moment verzichte ich auf die Verbindung von Zugehörigen und können mitreden bei dieser Serie, wo jetzt offenbar gerade alle schauen, in Anführungszeichen, alle.
Also, da gibt es ein paar Punkte. Erstens, wenn du 3 Tage ein Buch lesest und dann das Gefühl hast, du kannst nicht mehr mitreden, dann haben wir eh nochmal ein anderes Problem. Oder? Da haben wir wieder eine gewisse Dringlichkeit oder Schnelligkeit, wo man vielleicht eben einfach wieder hinhauen kann und sagen, okay, wie sieht mein Leben aus, wie lange lebe ich eigentlich und wie viel Zeit von meinem Tag ist eigentlich was gewidmet und wenn ich nach 4 Tagen schon das Gefühl habe, dass ich irgendwie aus meiner Gruppe ausgeschlossen bin, weil ich etwas nicht geschaut habe, ja, dann bist du wahrscheinlich ein Teenager oder dann hast du dein Leben nicht im Griff. Und ich glaube tatsächlich, aber, und das können wir, auf das können wir vielleicht nachher noch sprechen, Kinder und Jugendliche, das ist eine andere Situation, weil dort in dem Alter Gruppenzugehörigkeit noch viel krasseres Thema ist, Teil von der Abgrenzung der Eltern, Teil von der Identitätsbildung, also dort hat es noch eine viel krassere Dringlichkeit, was emotionale Verarbeiten anbelangt, das ist nochmal etwas anderes. Und dort muss man tatsächlich auch ein bisschen schauen, dass man auch als Eltern oder auch Kinder und Jugendliche selber eine gute Balance findet zwischen Werteorientierung und können runterfahren und aber trotzdem können dabei sein. Und das andere ist aber auch, hey, du kannst ja auch die Serie schauen, das geht doch gar nicht. Aber wenn du 5 Tage, also wenn, es geht doch grundsätzlich darum, wenn du einen anstrengenden Tag hast und dann kommst du heim und dann flätzt du aufs Sofa und dann müllst du dich zu bis um 12 Uhr und das jeden Tag, dann musst du anfangen darüber nachdenken, wie geil du dein Leben ganz grundsätzlich findest. Und ich glaube aber, und das kann, da kann ich von mir reden, ich habe sehr, sehr, sehr einen hohen Fernsehkonsum gehabt, immer. Und ich würde sagen, Fernsehen, Netflix ist so meine, ich würde sagen, meine Primärquelle von der Freizeitgestaltung. Mhm. Ich weiss nicht, ob man das Freizeitgestaltung nennen kann. Und das hat massiv damit zu tun gehabt, dass ich keinen alternativen Zugang gehabt habe zu, was tut mir nach einem anstrengenden Tag eigentlich gut.
Es ist einfach auch nicht sehr anstrengend.
Nein, oder? Genau. Und das ist aber ein Trugschluss, weil dass der Carl Newport, auch einer, der zu dem Thema mega viel schreibt, heisst, es ist Passive Consumption, also passives Konsumieren versus aktive Erholung. Das ist nicht das Gleiche. Aha. Also wenn du gehst klettern zum Beispiel, bist du körperlich und geistig zwar gefordert, aber dein System fährt mega runter. Also nicht alles, was passiv hängend ist, ist gleichzeitig erholsam. Ich glaube, dort machen wir auch eine Kombination in unserem Kopf, die einfach per se nicht stimmt. Es ist es kann ja auch sein, also zum Beispiel das Betätigen von Körper oder Haptik, wenn du den ganzen Tag vor einem PC gehockt bist, ist sehr wichtig für dein System, weil man einfach aus dem Körper bestimmt. Und wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo der Körper, also abgesehen davon, wie er muss aussehen, sehr wenig gespürig ist. Also wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft und wir sind vor allem in einer Kopfgesellschaft und wir werden ja für uns mehrheitlich oder immer stärker für unser Denken oder für unsere Kopfkapazität zahlt und nicht dafür, dass wir Bauern sind und auf dem Feld arbeiten. Oder? Aber das führt dazu, dass wir natürlich die ganze haptische und körperliche Ebene recht krass vernachlässigen. Und der Körper merkt das. Also du kannst schon auf Google Maps, du kannst dir schon gerne einen Strand anschauen. Also du kannst dir gerne 6 Stunden reinziehen, wie einer joggt. Aber dein Körper wird checken, dass du das nicht bist und dass du immer noch physisch am gleichen Ort sitzt. Und das wird er einfach nicht geil finden. Und komplett unabhängig von der Digitalisierung sind wir schon immer, tendieren wir dazu, immer mehr zu hocken, uns immer weniger zu bewegen. Und darum haben ja psychische Störungen so krass zugenommen. Vor ein paar Jahrzehnten haben sich die Leute den Rücken kaputt gemacht. Mit 30. Es ist einfach eine andere Art von Arbeiten gewesen. Und jetzt haben wir immer mehr Druck im kognitiven Leistungsbereich. Und dort müssen wir sowieso überlegen, wie wir uns da wieder einen Ausgleich schaffen. Unabhängig vom Digitalen. Aber das Digitale packt einfach noch pure viel obendrauf. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den wir besprechen müssen. Digitale Pendenzenlisten. Das macht Leute kaputt. Hey, du kannst alles in irgendeine App eintragen. Du kannst deine To-Do-Liste immer dabei haben. Du kannst eben in jeder 5 Minuten Pause, wenn du auf den Bus wartest, kannst du theoretisch und praktisch etwas abarbeiten. Ah, noch den Anruf irgendwie im Kindergarten und ah, dort ist noch ein Mail gekommen und hey, kostet doch nichts in 2 Minuten, dann nehme ich mir schnell Zeit, dann habe ich nachher die Aufgabe dann nicht mehr.
Es behaltet uns beschäftigt. Mhm. Es kommt vielleicht sogar noch der Aspekt von der Gamification drin. To-Do-Lists geben einem ja auch psychologisches Gefühl von Checkboxen ausfüllen, das Leben im Griff haben, oder?
Mhm. Und ich weiss aber nicht, wie es dir geht. Also ich bin ja, als ich zum Beispiel meine freiberufliche Tätigkeit aufgebaut habe, habe ich es hure geil gefunden, bis am Abend um 23:30 per E-Mail erreichbar zu sein. Also ich bin eine von den Ersten gewesen. Ich habe das immer geil gefunden. Ich habe mich auf Social Media vermarktet. Ich weiss ja schon ein bisschen, woher ich komme. Und ich weiss auch, was mir das gegeben hat. Und solange ich wertetechnisch auf dieser Linie gewesen bin, von Fortschrittsgedanken, ich bin früher in einem Zug reingehockt, an Luzernstanz, Engelbergbahn, mit meinem Laptop auf den Knie und habe meinen Hotspot gemacht und alle anderen haben da ihre Wanderrucksäcke gehabt und ich bin weit und breit die Einzige gewesen mit dem Laptop auf den Knie.
Und du hast gefunden, dich gut gefühlt, hey, in dem Moment.
Ja, und ich habe gefunden, ich bin der Gewinner. Ja. Absolut. Ich bin die aus der Zukunft. Ich bin die Geilste. Ich kann überall arbeiten. Ich kann überall mein Zeug abarbeiten. Also ich bin der Gewinner. Die anderen haben einfach die anderen checken es nicht. Ich check's. Bis ich einmal, und das ist auch okay, das ist für die Zeit okay gewesen, und ich habe aber irgendwie müssen realisieren, irgendwann eben körperlich auch, dass die ständige digitale Verbundenheit hat mich in einen Zustand von Angst manövriert und auch eben von einem Hinterherhecheln, von einem es bleibt für nichts mehr Zeit, von einem oh, der Tag hat nicht genug Stunden, um alles abarbeiten, um dort noch ein Mail und da noch ein Dokument und dort noch ein Film und dann hast du so viel Input, dass du, und du kommst ja auch durch den Informationsinput auf 7 Millionen zusätzliche Ideen, die du ja dann auch noch setzt und Artikel, die du auch noch setzt. Und ich habe einfach festgestellt, hey, und das sagen auch mega viele Motivationspsychologen oder es geht auch um Fokus bei der Arbeit. Nimm dir eine Sache vor, die du an diesem Tag machen willst. Oder meinetwegen 3. Aber alle, die irgendetwas Relevanz und Nachhaltiges erreichen wollen, müssen können fokussieren, müssen können entscheiden. Also im Sinn von Prioritäten setzen.
Du hast es gerade gesagt, für alle, die etwas Relevanz erreichen
wollen. Ja.
Vielleicht sind ja viele von uns einfach damit zufrieden, gut unterhalten zu sein, ohne den Anspruch, etwas zu erreichen.
Ja, das kann sein und das würde mir aber mega leid tun. Weil das wäre für mich schon ein bisschen eine Dystopie, weil das wäre ja, du kannst schon jeden Tag in den Europa-Park. Also vielleicht wird der eine, wenn er wirklich jeden Tag in Europa Park geht, 50 Jahre lang, ist das seine Lebensaufgabe und das ist okay. Aber ich glaube, also nicht nur ich glaube, Psychologie sagt klar, der Mensch, der will wachsen, der will lernen, der will etwas erschaffen, der will etwas gestalten. Und dass wir uns klar sind, was heisst etwas Wichtiges oder etwas Nachhaltiges, da geht es nicht um Geld. Also da geht es nicht darum, da geht es auch nicht unbedingt um Macht. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, ah, nur der Putin hat etwas erreicht, weil er einen Staat führt und die, die irgendwie eine Töpferschale macht, hat nichts erreicht. Überhaupt nicht. Sondern ich glaube, die eine Töpferschale macht, die fokussiert sich auf die Töpferschale. Die darf etwas lernen. Die versteht ihre Materie. Die spürt, was sie macht. Die lernt. Das ist ein Lernprozess und die bleibt dran. Also es ist etwas vom Schwierigsten, eine Schale zu töpfern. Also ich glaube, jeder, der schon mal töpfert hat, weiss das. Und es geht in allen Punkten um das. Also auch wenn du ein Kind erziehst, es geht darum, es ist eine wahnsinnige Anstrengung, mit dem Kind an einem Wegrand zu stehen und sich darauf einzulassen, dass das Kind das Blümchen jetzt anschauen sollte. Komplett ineffizient. Und was mit der Digitalisierung, aber auch vorher schon mit Kapitalismus, das ist natürlich ein kompliziertes Feld, aber was passiert immer mehr, ist, dass wir ja effizienzbasiert alles ausradieren, wo nicht gerade sofort Kohle bringt und nichts bringt. Aber das ist nicht Leben, das ist nicht der Mensch. Der Mensch braucht Raum zum Fehler machen, der braucht Raum für Ruhe, der braucht Raum für Interaktion. Und jede menschliche Interaktion, das weiss man, jede menschliche Interaktion ist fehlerhaft. Also vom Sex über Dating, über das erste Mal Spaghetti kochen, über die erste Wohnung einrichten und dann checkst du noch nicht, keine Ahnung, dass irgendwie der Stuhl am völlig falschen Ort steht. Oder ich weiss doch nicht. Also nimm irgendetwas. Also das Kind geht ja auch 50'000 Mal um und kann nicht laufen. Und dort eliminierst du ja, also dort rührst du es ja auch nicht aus dem Fenster und sagst, sorry, bist nicht beim ersten Mal gelaufen, jetzt lassen wir es. Also, sondern wir brauchen wir brauchen Schnauf und Raum, wo einfach mal nicht vordefiniert ist und wo nicht immer in dem Effizienzabhaken Leistungsding inne sich bewegt, oder? Und ich weiss, dass das mega schwierig ist, weil es gibt eben, es gibt wahnsinnig viel zu tun. Oder? Man kann ja immer irgendetwas abhaken, man kann immer eine App aktualisieren, man kann immer irgendjemandem schreiben, man kann immer etwas abklären, man kann immer in einem Restaurant reservieren. Aber ja, dort vielleicht mal einen Schritt zurück machen und sich fragen, okay, wie viel von dem, und das meine ich, wie viel von dem ist nachhaltig wichtig für mich?
Das ist wahrscheinlich eine hochphilosophische Frage, das ganze ja. Leben Zeit braucht, um sie zu beantworten. Du hast Kinder angesprochen, Anna. Ich würde gerne noch kurz auf diese Situation eingehen. Und zwar sind wir ja, ja auch mit Kindern konfrontiert als Eltern, die auch einen zunehmend natürlich digitalen Umgang mit Geräten haben. Meine 14-jährige Tochter, die hat natürlich auch ihr Smartphone, verbringt etwa ein bisschen Zeit auf TikTok. Sie kommt mal mit einem Tanz, den sie gelernt hat, aus irgendeinem TikTok-Video. Oder sie kommt in die Küche und will unbedingt das Rezept nachkochen, wo ich dann auch staune, wo hast du jetzt das her? Auch von TikTok, okay. Also sie nutzen die Medien auch für all die Sachen, die sie interessieren. Ist es auch etwas, wo du auch sagst, da muss man früher schon versuchen, als Eltern irgendwie die Zeit zu limitieren oder mit den Kindern darüber zu reden, wo ist ein sinnvoller Umgang? Oder gehört das heute halt einfach in dieser Welt dazu? Das ist der Spielplatz, möglicherweise auch wortwörtlich der Spielplatz, wo wir früher noch vielleicht noch ein bisschen mehr an der frischen Luft hatten, wo sie heute auf dem Spielplatz, auf dem digitalen Spielplatz ihre Zeit verbringen und sich mit Freunden austauschen.
Ja, wenn es wirklich ein Spielplatz wäre, dann würde ich glaube auch nichts dazu sagen. Nein, es ist absolut kein Spielplatz. Es ist eigentlich ein Erwachsenenspielplatz, wo sich auch sehr viele Kinder und Jugendliche in Situationen tummeln, die einfach nicht altersgerecht sind. Also auf das können wir auch noch mal eingehen, aber zu deiner Frage, absolut muss man das beschränken und absolut muss man zusammen ansitzen. Und auf das, auf so zwei, drei Tipps oder auf so Sachen gehe ich auch mega gerne gerade ein. Was ich aber glaube, zuerst will sagen, ist, dass die Situation, die du von deiner Tochter geschildert hast, hat schon sehr viele positive Aspekte, weil du erzählt hast, sie sieht etwas und dann kommt sie zu dir oder zu euch oder sie kommt in die Küche oder sie kommt an einen realen Ort und sagt, und jetzt setze ich das um. Und das ist schon sehr ein balancierter Umgang oder das ist schon sehr positiv. Weil es geht nicht darum, dass du gar nicht darfst digital sein darfst, sondern es geht eben um die Frage, was machst du mit dieser Information? Hast du die Information, um dich nachher weiterentwickeln, um nachher etwas daraus zu machen? Also, tust du 6 Stunden Tutorials schauen zu irgendwelchen Hochzeitstorten und machst aber dann nie eine. Und das musst du, nicht, du musst dich auch nicht immer zwingen, produktiv zu sein, du musst nicht immer etwas daraus machen, aber so ein bisschen darauf schauen, und das ist aber auch bei Erwachsenen so, nach diesen 25 Wirtschaftspodcasts, wo ich mir die letzten 750 Seiten lang oder 750 Stunden reingezogen habe, ja, was mache ich jetzt mit dem? Also, du hörst einen Marketing-Podcast, mega gut, weil du willst, kann ich sage jetzt irgendwie, irgendein Produkt vermarkten. Mega cool.
Also Weiterbildung quasi.
Genau, du tust dich zum Beispiel weiterbilden. Und du kannst logischerweise, wenn du Fan bist von irgendeinem Thema, kannst du dir logischerweise ab und zu zum Entspannen irgendeine Sendung hineinziehen, was Spiegeleier brötelt und nachher irgendwie umbalanciert. Okay, fair. Wenn das 2 Stunden pro Woche sind, ist das ja auch überhaupt kein Thema. Aber nochmal, die Frage ist, wie tust du Digitalisierung einsetzen? Ist es, um dich totstellen oder um dich numben, also um dich taub machen, um dich irgendwie ablenken, um etwas Wichtiges nicht angehen, was du willst? Oder setzt es ein für Inspiration, Weiterentwicklung, vielleicht aktivistische Tätigkeiten oder eben ein Rezept umsetzen? Also das sind Unterschiede. Und dann würde ich an zweiter Stelle aber sagen, hey, und dein Mädchen, wenn es dann irgendwie ein Rezept hat, dann schau doch zum Beispiel darauf, dass sie dann eine Stunde Raum hat, um nur das zu machen und nicht nebendran TikTok, um noch 7 Nachrichten beantworten und alle 2 Minuten etwas anderes machen und dann das Ding nachher so inszenieren, dass sie das eigentlich nur gemacht hat, um nachher im Internet wieder Applaus zu bekommen für ihr lässiges Gericht, oder? Also die Frage ist auch so ein bisschen, was ist die Intention dahinter? Ist es, verkaufe ich mich wieder? Verkaufe ich alles, was ich mache? Inszeniere ich alles, was ich mache? Und ich glaube, dort ist es mega wichtig, weil das ist die Verlängerung vom Verkauf vom Körper, oder? Also man muss unterscheiden, welche Art von Nutzung habe ich. Und ich glaube, das Problematische finde ich am aktuellen Konsum auch von Jugendlichen, zum Beispiel mit TikTok, ist, dass es ist kreativ, Mhm. Und auf der anderen Seite hat es eine Intention, und zwar, du willst so viel Applaus wie möglich. Das heisst, dass es ist nicht mehr einfach ein für sich selber lernen, wie ist das, und selber zufrieden sein und selber mit sich in einer kleinen Gruppe oder allein, sondern es hat immer einen Endzweck. Es ist immer zweckbezogen. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass Kinder und Jugendliche und auch wir Erwachsenen wieder an einen Punkt kommen, wo wir dürfen lernen, Sachen dürfen einfach für sich einen Wert haben.
Ohne, dass man sie teilt. Das feine Essen, der schöne Sonnenuntergang.
Ja, oder einfach, dass man sich von dieser kapitalistischen Logik wieder ein bisschen entfernt, dass du alles musst zu einem Produkt machen. Also das ist ja nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Ganz viele Leute haben ja ihre Hobbys, die vermarkten dann ihre Hobbys. Und das ist ja, einerseits ist es mega cool, weil dann kannst du ein kleines Unternehmen aufbauen und so, und hast doch eh schon immer freischaffend sein, bla bla bla. Aber wir haben natürlich auch eine gewisse Ästhetik oder einen grossen Druck aus allem, was wir produzieren, irgendetwas zu machen, was irgendeiner kauft oder liked oder was auch nicht. Und aber nochmal, um auf Kinder und Jugendliche zurückzukommen, man muss sich als Eltern ganz fest bewusst sein, warum man Zugang ermöglicht. Also einerseits, ich glaube, da hast du sogar als Journalist schon mal irgendwie darüber geschrieben, ist ja der Punkt, die Angst vor dem, dass das Kind abkapselt wird dass es das Digitale nicht genug früh lernt.
Ja, genau.
Das ist ein Mehr. Das ist eine Lüge. Das stimmt.
Die Angst vor Eltern. Das können wir ja lernen, in dieser heutigen Welt umzugehen.
Da müsst ihr euch keine Angst machen, weil das Zeug ist relativ einfach. Das Zeug ist überall um euch herum und das Zeug braucht nicht so viel Zeit zum Lernen. Und das Zeug ist vor allem Lese. Und wenn etwas lässig ist, dann werden die Kinder das mega lernen. Und dann werden die Kinder und Jugendlichen das auch mega schnell lernen. Also das ist wirklich eine unbegründete Angst. Es ist viel, viel wichtiger, dass andere Fähigkeiten geschult werden, wo, und dort sagt man in der Fachsprache, dort gibt es neuronale Fenster dafür, das heisst Empathie. Zum Beispiel. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher, also wenn du als Kind nicht schon Empathie lernst, ab 20 ist fertig. Also du wirst einem Menschen nicht mehr können Empathie beibringen oder nur ganz, ganz, ganz schwer. Genau das Gleiche ist mit motorischen Fähigkeiten. Wenn das Kind sich 20, 30 Jahre sehr, sehr schlecht oder fast nicht bewegt, dann wird es einfach die Körpersprache nicht haben, um können.
Kein Bürzelbaum können.
Ja, es hat auch keinen Erfahrungswert. Ganz wenig Erfahrungswert. Und das wird dann auch dazu führen, dass natürlich eine Hemmung rum ist und ein Druck, und dann tut man das vielleicht eher vermeiden. Genau. Also das heisst, es ist viel, viel wichtiger, dass man schaut, dass das Kind emotional aufgefangen ist, dass es mit anderen Kindern interagieren kann, dass es soziale Intelligenz lernt, weil soziale Intelligenz ist nichts anderes, als dass das Kind abschätzen kann, welche Reaktion ist anhand der Reaktion des anderen Kindes jetzt angebracht. Und das kannst du nicht. Es ist ein Unterschied, ob ein Kind ein Brettspiel gamet, oder ob es ein Brettspiel in der Realität spielt. Weil in der Realität kann es sein, dass der Marco plötzlich hässig wird und ihm irgendwie den Kaugummi ins Haar klebt, zum Beispiel. Oder dass der Marco plötzlich aufs WC muss und dass er 5 Minuten warten muss. Oder dass der Marco versucht, eigentlich zu beschissen. Und all die Funktionen, all das, was dann im echten Leben an Interaktion passiert, passiert in einem Game nicht. Weil das Game ist programmiert und das Game ist voraussehbar. Und das Game kann auch ein Teil sein vom Heranwachsen, aber es braucht die soziale, reale Situation, um eben Unvorhergesehenes können üben. Also all die Sachen neben dem Brettspiel sind mega wichtig für die Entwicklung. Und es gibt da auch konkrete Zeiten, wo so ein bisschen gesagt werden, dass also im Kleinkindalter gar kein Screentime, und nachher geht das irgendwie auf, ich glaube, auf eine Stunde. Maximal, ich glaube, im Jugendalter wäre so mit 13, 14 sind es, glaube ich, 2 Stunden am Tag. Also das müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber das kann man auch googlen, das kann man einfach herausfinden, da ist ja Digitalisierung gut. Oder ja, für das ist es ja auch mega super. Da kann man sich auch beraten lassen, zum Beispiel bei Pro Juventute oder so. Also da hat es mega viele Fachstellen, die sich dann auch mit dem ein bisschen besser auskennen. Und was aber mega wichtig ist, und das finde ich, das ist aus älterer Sicht, so viele Eltern schauen aufs Kind. Und sie sagen, hey, was habt ihr selber für einen Umgang? Was habt ihr? Tönt ihr vor dem Kind das Gerät benutzen? Wie tönt ihr das Gerät benutzen? Wie tönt ihr euch abgrenzen? So viel Eltern im Moment tönt bei Kleinkind so krass oft das Handy vorne, auf dem Spielplatz, was auch immer. Und es gibt neue Studien, oder es gibt auch Schweizer Studien, die jetzt gerade im, im, im Entstehen sind zum Thema Smartphone und Bindung zum Kind. Und Studien haben herausgefunden, dass ein Kind, vor allem ein Baby und ein Kleinkind, ganz viel über Augenkontakt machen. Und das ist ganz fest wichtig für eine sichere Bindung, also für Autonomie und für gesunde Bindung von dem Kind. Wenn die Bezugsperson, der Kontakt, der Augenkontakt, wenn der nicht rum ist, dann tut das Kind schon im Alter von 4 Monaten aufhören, proaktiv kommunizieren. Also das resigniert, das geht auf. Und das hat wirklich nachhaltige Veränderungen zur Folge. Also wenn dein Kind auf dem Spielplatz auf der Rutsche oben ist und es hat Angst und es weiss nicht recht, soll ich jetzt da abrutschen oder nicht, ist es mega wichtig, dass es Augenkontakt zum Beispiel aufnehmen kann. Oder dass die Person sofort reagiert, weil es ist ein Moment von einer Unsicherheit, wo es eine Sicherheit braucht, um den Entwicklungsschritt zu machen. Das ist mega wichtig. Also ihr müsst euch mega fest überlegen, wie tue ich das Gerät einsetzen und wie tue ich meine Aufmerksamkeit einsetzen. Das heisst aber nicht, dass ihr nicht auch digital unterwegs sind mit diesen Kindern. Aber dann braucht ihr eine ganz klare Kommunikation. Also dann muss das Kind wissen, also zum Beispiel, kannst du auch umgekehrt sagen, die Mami schafft gerade. Und wenn zum Beispiel die Mami, ich weiss nicht, es gibt so eine Familie gegeben, wo, ich glaube, ich weiss gar nicht mehr, wo ich das kann, aber ich habe es eine mega coole Idee gefunden. Sie sind jetzt im Homeoffice mit den Kindern und wenn die Mami irgend so ein Krönchen anhat, dann ist sie nicht rum. Dann ist sie einfach nicht rum. Also dann ist das Zeichen für das Kind, dass die Mami schafft und jetzt ist sie nicht erreichbar, oder?
Und dafür, wenn sie nicht anhat, dann ist man entsprechend
erreichbar, genau.
Und ansprechbar.
Genau. Ja. Und du kannst zum Beispiel, wenn du im Tram mit dem Kind noch mit anfährst oder was auch nicht und du musst irgendeinen Telefonanruf machen und das Kind bägt immer, das geht auch nicht. Weil genauso wie du musst ihm auch beibringen können, hey, die Mutter oder der Vater hat auch das Recht, einmal das Telefon abzunehmen. Aber dann kommuniziert man das entsprechend und dann kann man dem Kind sagen, hör mal, Lukas, ich bin gerade am Telefon, das dauert also so und so lange, ich meine, Kinder haben ja nicht immer Zeitgefühl, aber das sagen, ich bin jetzt gerade am Telefon, ich möchte das schnell fertig machen und wenn ich das Telefon aufhänge, bin ich aber da und dann höre ich die Geschichte, die du mir erzählen willst, ganz in Ruhe zu Ende.
Was du sagst, heisst also, bevor wir uns zu viele Gedanken machen, wie unsere Kinder mit digitalen Medien sinnvoll umgehen, ist es vor allem an uns Erwachsenen, unseren eigenen Konsum zu reflektieren und gerade wenn man zusammen ist mit Kind, immer mal wieder auch ganz bewusst auf das Gerät verzichten. Morgen im vierten und letzten Teil werden wir ganz konkret. Was kann man machen, wenn man zur Überzeugung kommt, dass ein bisschen weniger ein bisschen mehr wäre und das Handy einen zu grossen Stellenwert im Alltag geniesst? Oder man einfach wieder mehr Zeit für anders einsetzen will. Anna Miller hat Tipps für den Alltag, für die Arbeit und sogar für das Schlafzimmer.
Besser leben in einer digitalen Welt. Eine Produktion von CH Media.